Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Schwimmen und Schwimmtraining. Ich bin heute hier wieder nicht alleine. Mir gegenüber sitzt Christoph Kläfers. Ich sage hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ja, die Serie haben wir uns ja vorgenommen, dass wir uns hier einmal im Monat hinsetzen und über aktuelle, kontroverse Themen im Schwimmsport gemeinsam diskutieren. Und heute ist jetzt Anfang Dezember, wo wir aufzeichnen. Und in den vergangenen Wochen war das Wettkampfbecken in guter Benutzung. Und das ist dann auch der Aufhänger, wegen dem wir uns hier zusammengesetzt haben. Es haben stattgefunden die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal. Und dann zwei Wochen später war es die DMS, der Deutsche Mannschaftswettbewerb Schwimmen in der ersten und zweiten Bundesliga. Und da gibt es seit einigen Jahren schon kontroverse Diskussionen, wie dort die Mannschaften aufgestellt sind, wie die Medaillensieger, die Medaillenerfolge sich zusammensetzen. Und da erinnere ich mich noch sehr präsent an die DKM 2023, als Chet LeClos, glaube ich, mit 7 Titeln die Schlagzeilen dominierte und Moritz Schaller, der eine ähnlich edelmetallreiche DKM gefeiert hatte, aber häufig Zweiter wurde hinter Chet, so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und da kam das Thema das erste Mal wirklich auf, inwiefern das denn noch eine deutsche Meisterschaft ist, wenn ein ausländisch startender Sportler, sprich der Südafrikaner Chet, dort ganz oben steht und am Ende die Schlagzeilen dominiert. Und das Ganze ist dann dieses Jahr nochmal wieder nach vorne gekommen bei den Deutschen, bei der DMS, bei der ersten Bundesliga mit den Doppelgewinnern mit dem SC Wiesbaden, die verstärkt durch ganz viele ausländische Kräfte, vorrangig aus den Niederlanden, zweimal bei den Männern und bei den Frauen jeweils den Titel geholt haben. Und das ist das Thema, weshalb wir heute hier zusammensitzen. Es ist schwer, das nicht plakativ zu umschreiben und das nicht diskriminierend zu umschreiben, aber im Großen und Ganzen steht da jetzt die Frage im Raum, wie können wir dem Einhalt gebieten oder wie bewerten wir das überhaupt, dass die deutschen Sportlerinnen und Sportler da manchmal keine Rolle mehr spielen, wenn es um die Ergebnisse geht?
Also die erste Frage, die sich dem stellt, ist ja, inwiefern wir dem Einhalt gebieten müssen. Also die Frage ist ja, ob irgendjemand was falsch gemacht hat oder ob, also offensichtlich hat ja niemand was falsch gemacht, aber wenn das Regularium das zulässt, ist es ja ein legitimes Mittel, damit umzugehen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist ja eher der Bestandteil unserer Diskussion heute, aber vielleicht können wir am Ende auch nochmal den Bogen schlagen, wie man Regelwerke anpassen könnte, um möglicherweise dem vorzubeugen, weil du hast natürlich grundsätzlich recht, wir wollen den deutschen Nachwuchs fördern und sicherlich sind Titel ein Ansporn dafür und dementsprechend sollte man auch Vereine fördern oder Titel vergeben dafür, dass man gute Nachwuchsarbeit macht und dann vielleicht auch gute Elite-Schwimmer in seinen Reihen hat.
Das ist richtig. Also du machst da den richtigen Punkt auf mit, es hat niemand ein Regelwerk verletzt, gebrochen, gedehnt oder sonst wie an seine Grenzen gebracht. Es gibt keine Beschränkung. Es ist freigestellt, das heißt, es ist alles regelkonform gelaufen und alles fein. Und die Frage ist natürlich, wollen wir das? Und da tue ich mich relativ schwer, weil ich das schwierig finde. Ich mache da immer den Vergleich, also gerade bei einer DMS auf, mit den anderen Mannschaftssportarten, die wir in der Sportlandschaft so haben. Und da regt sich bei den Handballern oder bei den Fußballern oder bei den Eishockeyspielern relativ wenig Widerstand, wenn dort in der A-Mannschaft 10 Sportler mit ausländischer Staatsbürgerschaft dabei sind und für Erfolge des Teams sorgen und nur 2 mit deutschem Pass. Dann wird das so hingenommen und dann wird der Erfolg einfach gefeiert. Die Frage, die ich dort viel eher habe, ist, was haben denn die Vereine davon? Also mit welcher Intention passiert denn das, was dort gemacht wird und welchen Motiven liegen denn die Handlungen dort zugrunde? Und das ist so die Frage, die bei mir im Kopf rumschwirrt.
Ja, also zum Thema Regelwerk in anderen Sportarten hast du ja schon angesprochen. Gerade in so Sportarten, die nicht klassischerweise in Deutschland sehr stark sind. Also okay, Basketball hat jetzt letztes Jahr den WM-Titel gewonnen, aber grundsätzlich ist es ja eine amerikanisch dominierte Sportart. Eishockey zum Beispiel ist eine sehr kanadisch oder skandinavisch dominierte Sportart. Und dort haben wir natürlich durch Regelwerke die Möglichkeit, die Anzahl der Lizenzausländer oder wie auch immer sie in den Sportarten heißen, zu reduzieren. Dadurch, dass das Profisportler sind, anknüpfend an unsere letzte Diskussion, ist das natürlich dort so, dass einfach viele Menschen über das Einbürgerungsgesetz jetzt vereinfacht einen deutschen Pass bekommen und dann dementsprechend zwar im Ausland geboren sind und ihre Ausbildung genossen haben und dann auch deutschen Spielern den Platz wegnehmen, wenn man das so salopp formulieren möchte. Das vielleicht noch zu den Mannschaftssportarten und was ich im Individualsport spannend finde, da ist es ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Wintersport gucken, dann gibt es irgendwie eine nationale Meisterschaft und dann gibt es eine offene nationale Meisterschaft, wo dann auch Athletinnen und Athleten aus anderen Ländern teilnehmen können, die vielleicht national nicht so eine hohe Konkurrenzsituation haben, die können aber dann keine Medaille gewinnen oder so. Vielleicht sind das natürlich auch Punkte, wenn man jetzt auf die DKM nochmal blickt, dass das Anreizpunkte sind oder Punkte sind, dass man halt sagt, okay, wir haben ausländische Sportler hier für eine höhere Konkurrenz, was ich durchaus gut finden würde. Aber was du eben angesprochen hast mit den Medaillen, ist das natürlich ungünstig, wenn dann im Medaillenspiegel oder wenn im erfolgreiche deutsche Nachwuchsathleten dann nicht die Bühne bekommen, die sie vielleicht verdient haben, weil sie durch was anderes überstrahlt werden. Und ja, die Frage, was Vereine davon haben, finde ich, ist super spannend. Also wir sitzen ja, wie schon mal erwähnt, in Hamburg, und wenn man natürlich sowas wie eine Wasserzeitenvergabe oder eine Rechtfertigung für Wasserflächen braucht und das dafür dann diesen Erfolg braucht, dann ist es vielleicht das einfachste Mittel, nicht den eigenen Nachwuchs zu rekrutieren, sondern jemanden aus einem anderen Land zu rekrutieren, weil es ja auch in Deutschland schwieriger ist, ein Erst- und Zweitstartrecht für die offene Klasse zu haben. Das geht ja, soweit ich weiß, nur im Mastersbereich.
Das ist richtig. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verhaspeln in drei Schienen, wo wir gerade unterwegs sind. Im Brainstorming, glaube ich, haben wir schon aufgeschrieben, was wir mit den Mannschaftssportarten machen und dort die Parallelen gezogen. Dann war ja noch das Thema mit den Ausschreibungen und jetzt als letztes, was ist die Motivlage dahinter? Ich möchte vielleicht bei der Motivlage einsteigen, weil die dann möglicherweise auch dazu führt, wie man das möglich vielleicht reglementieren könnte oder sollte. Und die Motivlage ist mir an einigen Stellen nicht ganz, also ich verstehe sie an manchen Stellen nicht. Damals bei der Bundesliga gab es ja so einen Fall schon mal, dass die Würzburger Mannschaften sich zahlreich eingekauft haben aus Ungarn und den osteuropäischen Ländern und damit dann den Titel gewannen. Da war aber tatsächlich auch so der Fall, dass dort eine wesentliche Förderung von der Stadt für die Schwimmbäder mit dranhing. Also da war wirklich ganz massiv davon abhängig, ob die Schwimmbäder über den Verein weiter betrieben werden können oder nicht, weil das dort direkt daran gekoppelt war. Da verstehe ich das. Also da leuchtet das ein. Oder wenn jetzt auf einer anderen Seite, und so ist da war das Zitat auch von den Wiesbadenern jetzt im Nachgang, dass das eine wirtschaftliche Folgen hat, positive Folgen, jetzt die Siege bei der Bundesliga. Dann ist das alles auch schön und gut und dann finde ich das berechtigt. Aber ich, also mein Verständnis ist eigentlich immer noch, dass wir nicht über, dass da nicht viel Summe dranhängt, dass es viel mehr Prestige und Ehre ist, um die es dort geht, bei diesem Titel, bei diesem Mannschaftswettbewerb, als darum, dass jetzt die Sponsoren noch eine Null hinten dranhängen an ihr Engagement. Und dann verstehe ich die Motivlage halt nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also erstens finde ich das sehr gut, dass du mein wirres Statement ein bisschen entwirrt hast und wir uns zunächst auf die Motivlage konzentrieren. Ich glaube auch, dass das einer der relevantesten Punkte ist. Ich bin maximal in der zweiten Bundesliga geschwommen und habe die erste Bundesliga nicht als Sportler oder Trainer erlebt und kann damit auch nicht so richtig mitempfinden, wie wichtig oder prestigeträchtig so ein Titel ist. Also aus meiner Wahrnehmung waren die DMS nicht so ein extrem prestigeträchtiger Wettkampf, zumindest aus Sportlersicht, aus Vereinssicht oder aus Funktionärssicht wird man das sicherlich ein bisschen anders wahrnehmen. Und ja, die Frage, die du genannt hast, ne? Also wer profitiert davon, selbst wenn sich ein Sponsor dann stärker beteiligt, wenn man deutscher Meister wird, profitieren dann am Ende die Sportler, die man eingekauft hat, davon oder profitiert der Nachwuchs davon? Also die Zielstellung muss ja sein, wenn man das ein bisschen abstrakter sieht, fürs deutsche Schwimmen, dass wenn man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt, bleiben wir bei dem Würzburg-Beispiel, weil ich die Schwimmbäder erhalten möchte und mein Anfängerschwimmen und meine jungen Trainingsgruppen erhalten möchte, versuche ich jetzt einen Weg zu finden, das langfristig zu erreichen? Und wenn das der Weg ist, zu sagen, ich schaffe das nicht mit meinen Schwimmerinnen und Schwimmern, habe aber die Möglichkeit, über einen Mäzen 2, 3 Leute für den Tag oder das Wochenende da reinzuholen, okay, dann ist das vielleicht ein guter Beweggrund, das zu tun und die Aufmerksamkeit zu nutzen, um seine Schwimmbäder zu sanieren oder im Schuss zu halten. Wenn es aber darum geht, nur seine Elitegruppe oder einen Bundesstützpunkt irgendwo hinzuholen oder sonst irgendwelche Beweggründe dahinter stehen, finde ich, ist es dann schon wieder ein bisschen fragwürdiger.
Aber das ist ja genau der Punkt. Das wird jetzt an dem aktuellen Beispiel dieses Jahr, wird das zu beweisen sein. Die Frankfurter machen das ja auch schon seit einigen Jahren, dass sie ihre Mannschaft durch ausländische Kräfte verstärken, weil letztes Jahr ein Gregor Zirk mit im Wasser bei der DMS, den man Ester ist auch bei Olympia geschwommen und so, also fähiger Mann, der danach aber nie wieder für die Frankfurter in irgendeiner Art in Erscheinung getreten ist. Das sehe ich dann schon wieder fast bei einem Chat oder auch eine Masnari Wolf startet ja international für Singapur ganz anders. Die verbringen dort ihr Trainingsleben, da haben die Nachwuchsathleten, haben dort wirklich was von der Erfahrung. Und wenn du jetzt sagst, in Würzburg, dort toleriere ich das, und da können wir auch gerne drüber reden, warum das vielleicht in einem Fall okay ist und in dem anderen nicht und wie man das dann, also das kann man ja nicht in Regeln gießen, so kann ja keinen Verwendungszweck ranschreiben an das Sponsorengeld, aber so aus einer ethischen Perspektive. Bei den Würzburgern ist es ja nicht so, dass durch den Erhalt der Bäder und durch das Geldsponsoring auf einmal eine riesenstarke Nachwuchsgeneration über 3, 4 Jahre erwachsen ist und großgezogen wurde. Und dann finde ich das halt Quatsch. Also das ist einfach Unsinn. Und auch dieses Jahr, ich bin gespannt, also bei Wiesbaden mit einer Jana Laukan oder einer Kira Toussaint oder einer Tessa Giele, Monika Olé, bei den Männern habe ich die Namen vergessen schon wieder, die werden kein wesentlicher Bestandteil des Trainings sein. Die waren dort vor Ort und haben sich mit Sicherheit ein bisschen eingebracht. Da hängt ja auch noch eine Agency mit dran. Das ist schon ein relativ großes Projekt in Wiesbaden. Das will ich gar nicht kleinreden, die auch immer wieder internationale Leute ranholen und die mit in die Teams holen und dort Schulungen machen und das Wissen weitergeben und an die Jüngeren vermitteln. Aber das passiert halt nicht, wenn du das einmal im Jahr machst. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und den will ich sehen. Und das ziehe ich in Zweifel.
Genau, ja, ich glaube ja, das ist ja auch der Grund, warum wir darüber diskutieren. Uns geht es ja nicht darum, dass wir jetzt nicht wollen, dass ausländische Schwimmer sich an irgendwelchen Meisterschaften beteiligen oder nicht in Deutschland starten dürfen oder so. Das ist ja überhaupt nicht der Beweggrund der Diskussion, sondern die Idee ist ja, oder mein Anstoß oder mein Störgefühl dabei ist ja eher, dass wenn jemand ein Punktelieferant ist und aus einem ausländischen Schwimmverband kommt, dann ist es super, wenn derjenige auch im täglichen Trainingsbetrieb oder diejenige sein oder ihr Wissen an die nächste Generation weitergibt und es da Nachwuchsathletinnen und Athleten gibt, die davon profitieren können. Das ist ja so ein bisschen auch das, was wir vor 2 Episoden mal besprochen haben in den USA so. Ja, also da kommen auch ausländische Sportlerinnen und Sportler hin und bereichern die Trainingsgruppen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dass das ein Prinzip wird, dann ist das eine Bereicherung dafür und dann sollten wir das fördern. Aber so wie du das angesprochen hast, ist das natürlich so ein bisschen willkürlich, ne? Und führt am Ende vielleicht dazu, dass wir die ersten 3 Plätze haben und da schwimmen dann irgendwie in dem ersten 80%, im zweiten 70% und im dritten Team 60% von Leuten, die nicht in Deutschland schwimmen, ausgebildet worden sind. Und dann ist halt die Frage, ob uns eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Schwimmen so viel weiterhilft.
Die hilft uns weiter, die ist ein Riesending. Das Thema hattest du auch vorhin kurz aufgemacht und um das hier nochmal ganz klar zu sagen, da geht es, also die Vereine nehmen das total ernst. Das ist ein richtiger Wettbewerb mit Taktik, wer schwimmt welche Strecken, welche Aufstellung, wer kommt vielleicht auch eingeflogen, es war letztes Jahr mit Joscha Salcho, Anna Elend, die da waren, dieses Jahr war es auch eine Anna, die wieder eingeflogen war, dann natürlich mit den Weihnachtstagen passt das ja auch ganz gut im Timing, die wieder da ist und das Frankfurter Team verstärkt. Das sind im Zweifel Sachen, die möchtest du vorher nicht bekannt geben, um die Konkurrenz ein bisschen einzuschüchtern, zu schocken, um auch nicht von vornherein klarzumachen, wer welche Strecken schwimmt. Ich glaube auch, dass eine Angie Köhler dieses Jahr am Sonntag noch vorbeikam aus Berlin mit 2,5 Stunden Schlaf nach der Verleihung von den Goldenen Bären, war auch nicht zwangsweise vorhergesehen. Also für mich zumindest war das extrem überraschend. Also ich wusste, dass sie Samstag dort auf der Gala ist und hatte noch zwei Wochen vorher mit Lasse gesprochen und da war noch extrem skeptisch, dass die nach Essen dort einfliegen. Und zack war sie dann da und hat dort ihrer Mannschaft geholfen. Also es ist wirklich, wirklich ein Thema, auch von der Stimmung, vom Team, von allem. Es macht genau das, was wir im Schwimmen so oft bemängeln. Es bringt die Mannschaft zusammen. Und dann auch wieder so ein Thema mit dem Mannschaftsgefüge. Du bist ja im Trainingsalltag zusammen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich schwimme in einer Leistung, in einer Topgruppe, in meinem Verein, nenn jetzt mal irgendeine mittelgroße Stadt, von mir aus Nürnberg, und dann möchte ich dieses Mannschaftsgefühl haben in der zweiten oder ersten Bundesliga und möchte da dabei sein. Ich will die laute Halle haben. Ich will mit Sven Schwarz, mit all den Promis um die Wette schwimmen. Und dann werden mir 4 ausländische Kräfte vor die Nase gesetzt, weil wir dann 2 Plätze besser platziert sind. Finde ich das nicht so cool. Also dann habe ich damit von außen und als Sportler erst recht ein Problem. Und dann mache ich mir da eigentlich was anderes mit kaputt. Da habe ich Zweifel. Und da geht's nicht darum, wir haben viele Beispiele von Sportlerinnen und Sportlern, die das ganze Jahr über trainieren, die aber international für ein anderes Land starten. Das ist auch überhaupt nicht die Mehrzahl. Also das sind dann 1, 2, 3 vielleicht pro Mannschaft bei 12, die es ungefähr sein sollen. Da sind wir weit weg von einer 50%-Quote. Und da sehe ich eine riesen Diskrepanz und auch eine Gefahr ein bisschen, dass das Ganze verwässert wird.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es auch gar nicht so sehr darum, dass der Wettkampf oder dass ich den Wettkampf in Frage stellen wollte eben, sondern aus Sportlersicht fand ich, war das insofern ein Highlight von der Stimmung her als Mannschaft und dass das ja mehr oder weniger der einzige Mannschaftswettkampf ist, abgesehen von Staffeln bei Meisterschaften, die nochmal so einen ähnlichen Spirit erzeugen können, aber gerade dadurch, dass das ja auch, also gerade wenn deine Mannschaften in der weiblichen und männlichen Riege unterwegs sind, hast du ja auch nochmal irgendwie so ein besonderes Mannschaftsgefühl da drin und dadurch, dass es nur einmal im Jahr ist, ist es auch ein bisschen besonderer. Und das ist alles klar. Die Frage ist halt, wie wichtig ist am Ende dieser Titel und wie wichtig ist es, was du gerade angesprochen hast, irgendwie 2 Plätze weiter oben oder unten zu sein? Und wie sehr hilft mir das in irgendeinem Long Run? Ne? Also wie gesagt, wenn da irgendwelche Gelder dranhängen, um Ehrenamtliche zu finanzieren oder um Flächen in einem Bad zu bekommen oder wie auch immer, dann finde ich, ist das irgendwie ein legitimes Mittel oder ist es irgendwie zumindest der Versuch, das irgendwie zu realisieren. Aber dann müsste man vielleicht auch grundsätzlicher darüber sprechen, ob solche Sachen nicht anders gelöst werden können, weil das ja auch eine gewisse Form von Wettbewerbsverzerrung ist.
Ich mache mal ein anderes Thema auf. Ich gehe mal einen Schritt weiter und versuche das mal woanders hin zu projizieren. Lass uns mal nicht darüber reden, wir werden 1, 2 Plätze besser, weil wir uns ausländische Stammkräfte dazu kaufen, sondern wir werden 1, 2 Plätze besser, weil wir einheimische deutsche Sportler mit dem Argument locken, ey, wenn du bei uns startest, kannst du erste, zweite Liga schwimmen und nicht Regionalliga. Ist das ein anderer Fall?
Gute Frage. Also wir hatten den Fall tatsächlich auch mal, als ich noch geschwommen bin und wir immer auf diesem Übergang zwischen Oberliga und zweiter Bundesliga in NRW waren. Da gab es noch 2 DMS-Durchgänge und also so Hinkampf, 2 Wochen später Rückkampf und um dann irgendwie in die Aufstiegs- und Abstiegsgruppe zu rutschen. Und dann war so die Frage, wir waren in der Aufstiegsgruppe und waren irgendwie on the edge und haben dann auch 2, 3 Leute angesprochen, die in dem Jahr nicht DMS geschwommen sind und für einen anderen Verein. Und ich glaube, das ist insofern anders, als dass sich einheimische Sportler stärker mit seinem oder ihrem Verein identifizieren und es dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger wird, die dahin wegzulocken. Und bei ausländischen Sportlern funktioniert es ja nach meinem Verständnis ein bisschen einfacher, weil die ja dann für einen deutschen Verein ein Startrecht haben und dann, wenn sie in Holland, Finnland, Belgien, wo auch immer starten, dann für ihren Verein trotzdem noch ein Startrecht haben. Und deswegen glaube ich, dass sich das so ein bisschen unterscheidet. Von der Idee her ist es aber natürlich kein Unterschied.
Okay, ja, ich komm gut mit. Glaubst du, es würde die Meisterschaft aufwerten und besser, ich will nicht das Wort fairer benutzen, weil das, glaube ich, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, wenn diese Zweitstartrecht Regelung anders wäre, das ist jetzt wirklich nur ins Hohle gesprochen. Es ist ja so, wenn du den Verein wechselst, dann hast du ein Jahr Sperre, dann darfst du ein Jahr nicht nochmal das Startrecht wechseln. Wenn das ausgesetzt wäre für so etwas wie DMS?
Ja, fände ich, wäre ein spannender Gedanke. Ich fände es auch interessant. Ich habe eben, als du deine Ausführung gemacht hast und gedanklich unterwegs warst, habe ich gedacht, ob man irgendwie so eine Art Draft macht und sagt, dass diejenigen, die im Kader sind, also was weiß ich, OK, PK und NK1 und nicht in einer Mannschaft der ersten Bundesliga sind, dass man quasi so eine Art Draft-System macht, der Letzte des Vorjahres oder der Aufsteiger darf als erstes ziehen und dann zieht man quasi die Leute, die in den anderen Vereinen sind und würde denen halt ermöglichen, einen Wettkampf auf hohem Niveau zu haben, dass man quasi das gar nicht über einen Startrechtwechsel macht, sondern nur über so eine Art Gaststartrecht, sage ich jetzt mal, und versucht zu sagen, man hat so eine, ja, man hat alle Eliteschwimmer zusammen und die treten auch mal über ihre Nebenstrecken gegeneinander an, nicht wie bei den deutschen Meisterschaften, wo man sich ja offensichtlich nur auf seine Spezialstrecken spezialisiert.
Das macht ja den Reiz mit aus von so einer DMS, wenn Sven Schwarz die 400 Lagen schwimmen muss, Timo Sorgius 50 Brust, Masnari Wolf die 1500 Kraul geschwommen dieses Jahr, wirklich absolute Nebenstrecken unterwegs waren und dann dort sein müssen. Ich finde die Idee spannend mit dem Draft, dass du sagst, okay, machen wir alle, die nicht erste oder zweite Bundesliga, ist das gleiche Wochenende, sondern dritte Liga abwärts unterwegs sind, können sich anmelden, um dort genau mit dem Argument einen qualitativ hochwertigen Wettkampf zu bekommen gegen starke Konkurrenz und damit auch den Wettkampf dann wiederum aufzuwerten. Würde ja am Ende aber auch dazu führen, ich habe jetzt gerade die Cannstätter im Kopf, die dieses Jahr mit einem mega jungen Team unterwegs waren, zwei Abgänge hatten, völlig chancenlos, die das aber als Riesenerfahrung genutzt haben, wenn was jetzt passiert, wenn die sich verstärken mit Sportlern aus der dritten Liga abwärts, was das dann wiederum auch mit den jungen Aktiven macht. Deswegen, die Idee ist reizvoll, aber funktioniert, glaube ich, in dem Setting jetzt gerade nicht.
Genau, ja, aber die Idee würde natürlich nur funktionieren, wenn man das gesamte System oder die gesamte Wettkampfordnung insofern ändert, dass es sozusagen nicht gestattet ist, Athletinnen und Athleten, die nicht dauerhaft im Trainingsbetrieb sind, nicht zulässt, wie auch immer man das prüft.
Und na, du kannst ja, na, nee, das, was mich stört, entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort falle, es passiert ja nicht so oft, ist wieder die Sache mit dem talentierten Nachwuchs aus der Top-Gruppe, die vielleicht noch nicht um Platz 1 bis 5 mitschwimmen, aber um Platz 9 bis 12. Denen wird dann wieder jemand Starkes vor die Nase gesetzt und sie werden um ihre Wettkampf- und Lebenserfahrung gebracht.
Aber deswegen war ja meine Idee, das mit einem Draft zu machen. Dann könnte man ja sagen, okay, ich bin zum Beispiel im Bereich Rückenschwimmen dünn aufgestellt, dann wähle ich vielleicht nicht den objektiv Besten, der mir im Draft, also ich nehme jetzt aus dem Draft niemanden aus dem OK, der jetzt frei werden würde, sondern nehme jemanden, der vielleicht im NK1 ist und im NK1 mir aber alle drei Rückenstrecken abdeckt. Jetzt rein fiktiv, ohne dass ich Namen kennen würde oder dass das ein gutes Beispiel wäre. Aber dann könntest du ja sagen, ich würde meine jugendlichen Schwimmer, denen ich die Erfahrung nehmen möchte, die lasse ich schwimmen. Die schwimmen dann im Zweifel eine Strecke weniger, um sie eher auf ihren Hauptstrecken zu sehen. Und es gibt ja immer offene Flanken. Also machen wir uns nichts vor, es ist immer irgendwo ein Drop auf entweder auf einer Distanz oder auf einer Schwimmart und dementsprechend kann man ja gezielt die Leute sich aussuchen, in Abführungszeichen, die man für dieses Wochenende in seiner Trainingsgruppe oder in seiner Mannschaft haben möchte. Und deswegen würde ich die Gefahr gar nicht so sehr sehen. Klar kann man am Ende sagen, ja, wenn du in der Liga bleiben willst, dann draftest du dir im Zweifel den Besten und der schwimmt dir dann auch ein paar Strecken und du nimmst ein paar Nachwuchsschwimmern die Erfahrung. Aber mir ging es ja darum, das Problem, was wir jetzt haben, können wir ja nicht lindern, sondern vielleicht eher nur ein bisschen abfedern.
Na, aber ja, wenn du jetzt aber sagst, du nimmst jetzt jemanden aus dem NK1, Rückenspezialist, der deine offene Flanke Rückenschwimmen abdeckt, dann kommst du ja von dem Argument wieder weg, dass es darum geht, auch mal die Nebenstrecken gegeneinander zu schwimmen. Das wär auch immer, ist völlig egal. Dann die 100 Brust schwimmen muss, weil er der Beste ist von denen, die noch übrig sind. schade. Aber ist dann halt genau die Krux und genau das Unvorhersehbare, das ja häufiger auch mal fehlt bei den Schwimmwettkämpfen. Ich bin von der Idee mehr und mehr, bin ich da weniger Fan von tatsächlich. Klang gut, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wirkt die eigentlich dem entgegen, was ich mir so vorstelle unter diesem Mannschaftswettbewerb, sprich eine Identifikation mit dem Verein, die über die Jahre wächst, weil du dort groß geworden bist, weil du vielleicht auch die Philosophie verstehst, ist ja auch etwas Vereinsphilosophie, weil die Truppe toll gewachsen ist und so. All dem wirkt das eigentlich entgegen und macht dann auch wieder das Thema ja dann auf, was mit den ausländischen Stammkräften passiert, fand ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend bei dem Siegerfoto jetzt am Ende. So, es waren alle in Teamkleidung, die Frankfurter in rot-weiß, die Essener hatten weiße T-Shirts an. Habe ich mal gesagt, das wäre blau gewesen, inzwischen weiß ich, es war weiß, hab die Fotos nochmal gesehen. Und Samax Ritter war bei den Männern Dritter geworden, alle in schwarz mit weißer Schrift. Dann stehen die Wiesbaden an der Mitte wie so ein bunter Konfettihaufen. Jeder andere Farbe, jeder was anderes an, mit einer Fahne in den Händen, die sie noch nie vorher gesehen haben. Und das finde ich halt schade, weil es geht für mich darum, wie bei so einem Dual Meet eigentlich in den USA, wenn wir das wieder als Beispiel nehmen, dass am Ende, nach dem letzten Start, nach dem Sieg, nach dem Klassenerhalt, irgendetwas, den Erfolg gemeinsam feiern und sich alle 12 zusammen ins Wasser werfen und auf der Heimfahrt die Kiste Bier aus dem Kofferraum leer trinken.
Ja, also klar, wenn Mannschaftszusammenhalt das Ziel ist, ist die Idee natürlich völlig ungeeignet, ne? Also die Idee zielt aus meiner Sicht eher darauf ab, zu sagen, wie können wir es verhindern, dass wir ausländische Sportlerinnen und Sportler brauchen, um das Niveau der DMS anzuheben, sondern das war eher die Idee zu sagen, wir haben vielleicht Personen in der 1-Arten- oder 2-Reihe, die nicht in der 1. oder 2. Bundesliga antreten, weil sie ein Startrecht für jemand anderen haben, auch wenn sie an einem anderen Bundesstützpunkt trainieren, und dann zu sagen, okay, für diesen einen Wettkampf lösen wir das Startrecht und du darfst für deinen Bundesstützpunkt starten, oder du darfst von irgendeiner Mannschaft ausgesucht oder angefragt werden, ob du die unterstützt, und da dann vielleicht mit der Schwächsten beginnend, um das möglichst heterogen zu machen, dass am Ende die 100 Freistil auch noch über irgendwas entscheiden und nicht, dass irgendwie schon bei, weiß ich nicht, vor 400 Kraul, weil es danach, davor kommt noch irgendwann 400 Lagen oder so, aber dass nicht schon Mitte des zweiten Abschnitts dieses Ding entschieden ist.
So ein bisschen wie Alphabet, um das aufsagen, die Strecken zurück. Ja. Aber es war richtig, dazwischen liegen die 50 Rücken, glaube ich, noch. 400 Lagen, 50 Rücken, 400 Kraul, 100 Kraul. Auch egal. Ja, ich verstehe den Punkt, den du machst, aber ich sehe nicht, also da müsste man das Regelwerk wirklich gut definieren und sich klar überlegen, was ich dort eigentlich haben möchte. Und das ist ja dann vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Punkt. Was möchte ich denn haben im Regelwerk? Also ich fände es schön, wenn dort irgendwie eine 6-6-Regel ist oder die Hälfte der Namen in der Meldeliste oder die am Ende im Protokoll auftauchen, müssen eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, einfach um ein gewisses Grundniveau an Einheimischen sicherzustellen, die auch entsprechend gefördert werden müssen, damit sie wettbewerbsfähig sind auf diesem hohen Level. Das Level ist schon relativ hoch, war dieses Jahr nicht ganz so dolle, aber in einem kleineren Rahmen, das nicht wild abgefallen. Und diese 6 plus 6 war es im Basketball. 6 Ausländer, 6 Personen mit deutschem Pass, 6 Sportler mit deutschem Pass müssen auf dem Spielberichtsbogen stehen. War genau das, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass wir jetzt gerade im Basketball so eine Talentflut haben. Weiß nicht, wie es im Fußball bei den Jugendteams ist. Im Erwachsenen, glaube ich, gibt's da keine Regelung. Oder wie das in anderen Mannschaftssportarten ist. Also du musst das in meinen Augen echt regeltechnisch so absichern, dass immer noch die Vereinsarbeit, die für mich hier im Vordergrund steht und eine Aussage über die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinsausbildung aussagen soll, dass die immer noch gegeben ist.
Ja, zweifellos. Also die Frage, was die Zielstellung ist, eben hatten wir ja mal gesagt, dass die Zielstellung sei, dass man sich möglichst intensiv mit dem Verein identifiziert. Grundsätzlich, wenn wir da jetzt ein bisschen wieder von weggehen oder wenn wir sagen, irgendeine Regelung zu finden. Ich bin kein großer Fan von Staatsangehörigkeit, sondern vielleicht müsste man das in irgendeine andere Form gießen, zu sagen, der oder diejenige müssen ihre Schwimmausbildung in Deutschland genossen haben, um sozusagen auch das aufzuwerten, dass man sagt, es geht ja am Ende darum, den langfristigen Leistungsaufbau in Deutschland zu fördern oder zu sagen, das ist eine wichtige Etappe auf dem langfristigen Leistungsaufbau, um Druck zu spüren, um auf hohem Niveau zu schwimmen. Und dann wäre das so ein Punkt, gerade auch, weil ich mich viel mit Eishockey auseinandersetze und es dort ein, zwei Mannschaften gibt, die dieses, da ist nämlich mit der Staatsbürgerschaft, sehr stark umgehen und dann in den USA oder in Kanada nach Menschen gefühlt gezielt suchen, die einen deutsch klingenden Nachnamen haben und dann kommen die nach Deutschland und kriegen am ersten Tag einen deutschen Pass. Das kann ja auch nicht die Idee sein, dass man jetzt gezielt sagt, ach so, wir suchen jetzt nach Leuten, die deutsche Vorfahren haben, damit die für den Wettkampf einen deutschen Pass bekommen. Wäre ja auch irgendwie ein affiger Zug, nicht, dass ich glauben würde, dass das im Schwimmen dann ähnlich professionell wie im Eishockey laufen würde, aber bestimmt gibt es ein, zwei findige Leute, die das auch hinbekommen. Von daher ist sozusagen sehe ich immer diesen Weg im also die Ausbildung kann man halt nicht faken, ja, also nicht, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit faken kann, aber du kannst halt relativ simpel dafür sorgen, dass du diese Regel umgehst.
Absolut, ich habe mir gerade aufgeschrieben, du könntest Jahre Startrecht in Deutschland, müssen mindestens, keine Ahnung, 3 Jahre Startrecht in Deutschland haben, wenn du die normale Ausbildung hier machst oder dann eben, dann kannst du im ersten Jahr nicht DMS schwimmen, ist so, Punkt. Und dann machst du Regelung, okay, außer 3 in deinem Team, für die gilt es nicht, kannst du dann eine Ausnahme machen. Das wäre so ein Thema, wo ich glaube, das kriegst du relativ einfach und schnell in den Griff. Ist ein bisschen Bürokratie im Hintergrund, aber da ist jetzt nichts Wildes, wo man einen großen Programmierer braucht, der einen 5-stelligen Betrag kostet. Das kann man, glaube ich, schon relativ einfach irgendwo implementieren. Die Thema Einbürgerung habe ich tatsächlich auch hier auf dem Zettel stehen, wie man damit umgeht. Ein KG Winkler, eine Kylie Wilhelm fallen mir da ein. Kylie Wilhelm, die letztes Jahr mit den Neuköllnerinnen in dem Team die Meisterschaft gewann. Wie man damit umgeht, weil die haben ja dann auch den Sprung ins Nationalteam mitgeschafft. Und ja, da bin ich halt auch noch am Überlegen, da habe ich keine Lösung für. Also hatte ich jetzt nicht so ad hoc irgendwie im Kopf, wie man das vielleicht derart gestaltet, dass es nicht zu dem Eishockey-Effekt führt, den du gerade beschrieben hast.
Ja, ich glaube halt, also ohne, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dem Schwimmen zu nahe treten zu wollen, haben wir ja so ein bisschen den Anschluss an der Weltspitze verloren, um das mal diplomatisch zu formulieren. Und wir haben ja nur noch sehr wenige, die international auf dem allerhöchsten Niveau mithalten können. Es werden zum Glück gerade wieder ein bisschen mehr und das ist auch eine gute Entwicklung. Aber das macht es natürlich leichter, in Anführungszeichen, im Ausland Personen zu finden, die das Niveau anheben. Also wenn wir jetzt auf dem Niveau der, ich sag jetzt mal, 90er um die 2000er Jahre waren, also so Ruprath, Samulski, keine Ahnung, Steve Teloke und wen es da noch alle gab vor 15, 20, 25 Jahren, dann wisst ihr jetzt auch, wie alt wir beide hier sind, dass wir solche Namen um uns werfen. Aber das war so, da glaube ich, wäre es schwieriger gewesen, Personen aus dem Ausland zu finden, die das Niveau nochmal deutlich nach oben heben. Und jetzt ist es halt nicht mehr ganz so schwierig und auch durch die zunehmende Globalisierung, dadurch, dass es deutlich häufiger ist, dass man auch mal im Ausland in Trainingsgruppen trainiert und so weiter und so fort, hat sich das natürlich sowieso oder verschwimmt das sowieso immer mehr. Und wir haben ja vor einigen Episoden darüber gesprochen, dass man im Ausland trainiert, dass es immer mehr Deutsche gibt, die auch aufs College gehen. Wenn die da 2, 3 Leute kennenlernen, dann kommen die ja quasi auch als Freunde mehr oder weniger mit zu einem DMS. Also diese Hürden oder diese Wege sind halt einfach deutlich kürzer, das zu machen. Und dementsprechend muss man, glaube ich, wenn man das eindämmen möchte, und das ist, glaube ich, nochmal der wichtige Hinweis, dass es da halt einen Willen zu geben muss und der auch, glaube ich, gut erklärt werden muss, dass das nicht wie so eine Aluhut-Diskussion wahrgenommen wird, einfach klar ist, dass man diesen Wettkampf in der Ausbildungsetappe als besonders wertvoll ansieht und es deswegen dafür schärfere Regularien braucht oder welchen Grund auch immer es gibt. Und dann kann man, glaube ich, oder sollte man über solche Regularien nachdenken, ja.
Ja, also guter Punkt, vielleicht auch nochmal, um das hier, stimme damit zu, es geht hier darum, dafür zu sorgen, dass deutsche Sportlerinnen und Sportler weiterhin stattfinden bei Meisterschaften, bei einer DMS als Mannschaftswettbewerb und das Ganze nicht überstrahlt wird von ausschließlich ausländischen Kräften und wir daraufhin die Nachwuchsarbeit vernachlässigen und da im Nachwuchs keine Arbeit mehr getrieben wird, weil der Sieg in der ersten Bundesliga spült dir 1 Million in die Mannschaftskasse und damit kannst du alle bezahlen und musst dich nicht um den Nachwuchs kümmern, sondern nächstes Jahr wieder einkaufen. Das ist schon das Ziel, auch bei dann halt auch in der Berichterstattung wäre ja der nächste Punkt, der noch war bei Meisterschaften. Wie gehen wir um, wenn dort Sportler mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft am Start sind? Ich meine, du kannst die Meisterschaften als offene Meisterschaften ausschreiben, dann kann dort jeder daran teilnehmen. Wir hatten das auch bei der U23-Europameisterschaft in Dublin vor 2 Jahren war das, glaube ich. Da waren dann auch Südafrikaner mit dabei und Amerikaner mit dabei. Die sind so ein bisschen, sind einfach dann außer Konkurrenz gestartet. Ja, es gab einen Sieger vom Wettkampf und es gab einen U23-Europameister. Der kam dann natürlich nicht aus den USA oder aus Australien, Südafrika. Irgendwie so eine ähnliche Regelung würde ich mir auch tatsächlich gerne wünschen bei deutschen Meisterschaften, um die Leistungen der deutschen Sportlerinnen und Sportler mehr in den Fokus zu rücken und dort nicht jüngeren Aktiven oder arrivierten Aktiven auch von mir aus den Meistertitel wegzunehmen oder wegnehmen zu lassen.
Ja, ich finde das ist spannend, was du gesagt hast, und ich habe das ja eben auch schon mal kurz erwähnt, dass es das in anderen Sportarten ja auch gibt, so eine Systematik. Wo du das gerade ausgeführt hast, habe ich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, dass es im Schwimmen natürlich nochmal eine andere Wertigkeit hat in dem einen oder anderen Fall. Also mein prägnantestes Beispiel ist immer jetzt, wo die Wintersportsaison wieder anfängt, irgendwie Bob fahren. Da gibt es ja eine klassische Weltcup-Saison, wo alle Nationen durch die Gegend reisen und dann an irgendeiner Stelle findet dann mal eine Bob-Europameisterschaft statt, wo auch Amerikaner, Kanadier und wer da sonst noch aus nicht-europäischem Ausland dabei ist, mitfährt. Und dann werden die einfach aus dem Ranking gestrichen. Und das ist natürlich in so einer Sportart ein geringeres Problem aus meiner Sicht, weil im Schwimmen haben wir ein Finale mit 8 Bahnen. Und wenn wir ein Finale mit 8 Bahnen haben und es haben sich 4 Leute, die nicht europäisch sind, bei einer Europameisterschaft qualifiziert, schwimmen quasi nur noch 4 Leute die Medaillen aus. Oder die ersten 4 kommen nicht ins Finale. Oder welche Regelung man auch immer findet. Aber es ist schwierig aus meiner Sicht dafür zu sorgen, dass man das dann gleich hält. Für diejenigen, die sich qualifiziert haben, weil sie aber nicht aus Europa kommen, in dem Beispiel, was du eben genannt hast, zu sagen, okay, heute Abend schwimmt ihr nicht nochmal, weil ihr nicht im europäischen Finale starten dürft, ist für die 4 blöd, weil die wahrscheinlich auch Wettkampfhärte morgens und abends haben möchten. Und wenn man dafür 4 Leuten, die nicht im U23-Europameisterschaftsfinale sind, sagen, okay, ihr seid jetzt im B-Finale oder gar nicht im Finale, ist es am Ende auch wieder blöd, weil die dann nicht auf dem ganz hohen Niveau das Finale schwimmen können. Dementsprechend haben wir aufgrund dieser Platzproblematik und dass man gegeneinander, nebeneinander schwimmt, eine andere Problematik als jetzt im Skispringen, Bob oder Eisschnelllauf, wo die Läufe halt fast alle hintereinander stattfinden.
Da gab es bei der U23M eine relativ schöne Lösung, wie ich fand. Es haben sich maximal 2 Nicht-Europäer fürs Finale noch qualifiziert. Sprich, wenn... Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen, verdammte Hacke. Es konnten auf jeden Fall alle 10 Bahnen im Finale dadurch besetzt werden. Das war das Ziel mit dabei, dass du quasi die 8 schnellsten Europäer und wenn sich dort 2 Nicht-Europäer verstecken, dann rutschen noch 2 Europäer mit nach, sodass dann 10 ins Finale kommen. Und dort 10 halt schwimmen und maximal 2 Nicht-Europäer, dann bleibt der dritte draußen. War jetzt an der Stelle, war ein Einladungswettkampf und so, das kann man natürlich vorher durchkalkulieren und sich so ein bisschen überlegen. Ist jetzt aktuell auch noch gar kein Problem und ich würde dem gerne so ein bisschen vorbeugen, bevor es vielleicht eins wird, dass wir mit vielen ausländischen Kräften, die hier trainieren, uns die Finals vollsetzen. Kann man jetzt auch wieder argumentieren, dass das ja in den USA gibt es, glaube ich, diese Regelung auch nicht. Die gab es, glaube ich, dort auch mal bei Meisterschaften. In Australien war das. In Australien gab es das auch, dass bloß 2 Nicht-Australier ins Finale rücken durften. Und wenn du der dritte Nicht-Australier warst und meinetwegen auch drittschnellster, hast du dort nicht stattgefunden. Punkt. Das war so. Also, du kannst es ja nicht allen recht machen an der Stelle. Manche fallen dann dieser harten Entscheidung zum Opfer. Aber alles unter der Prämisse, du möchtest ja den einheimischen Sport fördern. Also darum geht's ja. Es geht mir nicht darum, dass ich den Menschen nicht da haben möchte oder ähnliches, sondern so einfach auf einer ganz anderen Schiene dann dort argumentiert. Da lassen sich Lösungen im Regelwerk finden, also gehe ich fest von aus.
Naja, auf jeden Fall lassen sich da Lösungen zu finden. Bei USA und Australien, die du eben angesprochen hast, haben wir natürlich die andere Diskussion, ne? Also, dass wenn, sagen wir mal, es würden die Top-deutschen Athleten oder die Top-europäischen Athleten alle in Australien trainieren, würden sie wahrscheinlich trotzdem in den meisten Strecken sich noch genügend Australierinnen und Australier für ein Finale qualifizieren. Andersrum würde das wahrscheinlich schwieriger aussehen und das gleiche auch in den USA. Und was ich gerade gedacht habe, wir haben ja eben mal so ein bisschen rumgesponnen, was bringt das eigentlich den Vereinen, um da nochmal drauf zurückzukommen. Wir haben natürlich DMS und DKM, hast du gerade angesprochen. Bei deutschen Meisterschaften wäre es natürlich problematischer wahrscheinlich schon, wenn wir da auf einmal 6 Nicht-DSV-Athleten hätten und nur noch 2 DSV-Athleten im Finale. Bei DMS fällt es nicht ganz so auf, weil dann vielleicht in jedem Lauf immer noch ein paar DSV-Athletinnen und Athleten schwimmen und nur bei den Top-Mannschaften ist es dann ein bisschen anders. Und vielleicht ist auch das Prestige bei DMS höher als für einen Einzeltitel oder eine Staffelmedaille bei deutschen Kurzbahnmeisterschaften oder bei einer deutschen Meisterschaft. Dazu bin ich da zu wenig drin, um das beurteilen zu können, wie lukrativ oder wie gut sich für einen Verein eine DMS-Meisterschaft verkaufen lässt versus eine Goldmedaille über 4x100 Kraul bei den deutschen Meisterschaften oder eine Einzelmedaille oder 10 Einzelmedaillen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Michael Phelps reanimieren würde, wieder ins Becken zu schwimmen.
Ja, ich glaube, das ist in der Form schlechter zu vermarkten, so eine Einzelmedaille, weil du, da steht ja der Name mit dahinter. Und wenn dort ein Kira Toussaint steht oder ein ja, immer hier, ich habe mir meinen Namen aufgeschrieben, meine ich jetzt gar nicht böse, aber Strzelecki aus Hamburg oder eine Ida Hulko für Aqua Köln, dann wird relativ schnell klar, dass das keine deutsche Athletin ist. Die trainieren ja vielleicht schon lange und so, aber das ist relativ schnell ersichtlich. Und bei einem Mannschaftswettbewerb wiederum nicht. Da steht halt der Vereinsname, SC Wiesbaden, und damit gehst du raus an die Presse. Die Namen, die dann wiederum dahinter sind, das ist dann aus den Mannschaftssportarten geprägt, glaube ich, lässt sich schon einfacher und besser vermarkten. Also das verstehe ich. Und da sind sicherlich noch viele, viele Hürden zu gehen, wenn du das in den Einzelwettbewerben haben willst. Also da sind viele Fragen unbeantwortet, die jetzt hier bei mir vorne auf dem Zettel stehen. Was machst du mit Sportler, die eine zweite Staatsbürgerschaft haben und hier trainieren? Das war mir lange nicht klar, aber eine Leonie Tänzer von den Wasserfreunden Spandau, über die Langstrecken unterwegs, startet international für Finnland, hat aber hier in Deutschland einmal komplett das System durchlaufen, dort bei den Berlinern.
Ja, also du hast es ja eben schon gesagt, also es wird Fälle geben, die durch eine Regelung durchs Raster fallen werden, ne? Also wir werden jetzt keine Lösung finden, wo wir sagen, jeder, der in jedem Leerschwimmbecken in Deutschland schwimmen lernt, wird am Ende, wenn er sich so weiterentwickelt, wie sich der Deutsche Schwimmverband oder irgendein anderer internationaler Schwimmverband sich das wünscht, am Ende für den Deutschen Schwimmverband starten, sondern wir haben, also auch wir haben ja Zuzug und dann gibt es Eltern, die irgendwie wegziehen in die USA oder dann hast du 3 Jahre hier und 3 Jahre da gelebt. Also ich glaube, das wirst du so nicht groß verhindern können. Was für mich ein größeres Problem wäre, zu sagen, man würde, wenn wir jetzt bei der Sportlerin bleiben, die hätte jetzt jahrelang irgendwie da und da gelebt und kommt, wird dann eingebürgert. Und ne, also ich glaube, aus finnischer Sicht in diesem Fall wäre es für mich wahrscheinlich ein größeres Problem, wenn so jemand bei der finnischen DMS auf einmal auftauchen würde, als jetzt aus dieser Perspektive.
Ja,
und
ja,
das macht es, glaube ich, auch, wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, weil das ja, bevor sowas zum Politikum wird, ja vielleicht auch interessant ist. Das ist natürlich auch eine starke Perspektivenfrage, ne? Also der holländische Schwimmverband wird das vielleicht sogar gar nicht so schlecht finden, wenn seine Athletinnen und Athleten irgendwo anders auf hohem Niveau nochmal einen Wettkampf machen zum Beispiel, ne? Und für die individuellen Athletinnen, und das ist ja am Ende auch der Tenor, am Ende wird das Geld im Profisport, was wir letztes Mal diskutiert haben, ja auch auf olympischen Ebenen und auf WM-Ebenen verteilt, dann hat man natürlich auch eher das Interesse als Chet Leclos oder wer auch immer, noch einen zusätzlichen Wettkampf zu machen auf einem guten Niveau und vielleicht nicht so weit reisen zu müssen, anstatt das zu sehen. Von daher ist es natürlich auch sehr perspektivisch geprägt, was wir hier diskutieren.
Absolut, absolut. Was wir natürlich auch nicht wissen, was der ganze Spaß kostet. Also was dort an Antrittsgeldern dann gezahlt werden, sei es jetzt damals in Würzburg oder jetzt in Wiesbaden oder bei anderen Geschichten, wenn dort einzelne Aktive eingekauft werden, die werden ja nicht einfach kommen, weil hier das Wetter im November so schön ist, sondern aus anderen Motiven.
Ich mach fest von hängt Ausbeik. Davon ab, also die Skandinavier wollen vielleicht ein bisschen mehr Licht, aber ansonsten wird es schwierig, ja.
Genau, so das. So, und ob das eine Rechnung ist, die sich am Ende tatsächlich lohnt, also ob dann wirklich mehr Geld rauskommt, was dann wiederum in die Nachwuchsförderung geht oder in Trainergehälter, in Strukturen, in neue Geräte im Kraftraum. Man kann es ja vielerlei investieren und darüber dann einen langfristigen Effekt und einen langfristigen Benefit hat. Und das muss die Zeit zeigen. Wir hatten mal das Beispiel in Würzburg, da hat es halt gar nicht funktioniert. So, da ist mir wenig bekannt. So, und wir ist ja auch klar, wir haben überall in Deutschland einzelne Aktive aus anderen Nationen, ja auch massiv verstärkt durch das ganze Kriegsgeschehen in der Ukraine, wo eine ganze Schwemme an ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern hier in Deutschland neue sportliche und soziale Heimat gefunden haben. Super wichtig, dass die da einen Anschluss haben über den Sport. Das ist völlig, völlig ohne Diskussion. Wären aber dann im Zweifel jetzt auch Fälle, die hier bei einer 6+6 Regelung oder ähnlichen Geschichten dann rausfallen würden. Und ob man da dann wiederum dem einzelnen Menschen einen Gefallen tut, Perspektive, das, was du gerade gesagt hast.
Genau, ja, aber ich glaube, sowas ist ja, also wenn so jemand in einer 6+6 Regelung oder in welcher Regelung auch immer auftaucht, die machen ja die Gruppe besser. Also da muss man die harte Entscheidung dann quasi schon im Verein treffen und sagen, okay, wir haben jetzt jemanden, der aus der Ukraine aus Gründen geflohen ist, die niemand von uns erleben möchte. Und das führt dazu, dass die Entscheidung jetzt ist, dass du ein Wochenende lang nicht schwimmen kannst. Das ist jetzt, also ist natürlich auf zwei Ebenen gesprochen, vielleicht ein kleineres Brötchen, was man da backen muss, beziehungsweise eine kleinere Hürde, die man da nehmen muss. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus, sondern es geht mir vielmehr darum zu sagen, wir wollen ja vielleicht das nochmal nach außen tragen, irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Also es muss ja ein wirtschaftliches Interesse geben, warum man daran interessiert ist, diese DMS zu gewinnen. Und wenn man das Gefühl hat, man kann diese DMS nicht gewinnen mit den Sportlern, die montags bis samstags oder von mir aus auch sonntags durch seine Becken schwimmen, dann wird man Geld in die Hand nehmen müssen, weil ich glaube, niemand freiwillig noch mal irgendwie zusätzlich reist oder zusätzlich einen Wettkampf woanders macht oder so attraktiv ist das jetzt vielleicht auch nicht. Oder sie vielleicht würden die genauso in Wiesbaden starten und wenn es 100 Euro mehr gibt, würden sie vielleicht auch für Duisburg, Berlin, Hamburg, München starten, wer auch immer da noch in der ersten Liga ist. Von daher ist das ja auch eine Form von Söldnertum in dieser Form. Und ich finde es tatsächlich spannend, wenn sich jemand dazu berufen fühlt, dir oder uns zu schreiben, was sozusagen der Benefit ist. Also mir geht es nicht darum zu sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Euro bekommen, aber zu sagen, für uns ist das wichtig, weil wir nachhaltig eine Jugendarbeit aufbauen wollen oder weil wir den dritten Trainer davon bezahlen möchten oder so. Und wenn sowas dann stichhaltig ist, dann kann man das ja auch die nächsten 2, 3 Jahre weiter beobachten und weiter verfolgen. Und dann ist es vielleicht auch ein Zukunftsmodell zu sagen, okay, wir haben einen interessanten Battle um die DMS Deutsche Meisterschaft und wir erhöhen das Niveau durch internationale Athleten. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir so eine Regelung finden, dass wir den deutschen Nachwuchs dort auch repräsentieren können. Aber dann wird dieser Wettkampf vielleicht auch aufgewertet durch diese ausländischen Sportler und man kann es wieder extrem positiv framen, weil man dann diesen Wettbewerbsdruck hat, dann ist es vielleicht interessanter für Sponsoren, dann taucht das vielleicht auch mal etwas mehr als nur in der Lokalzeitung auf und so weiter und so fort. Also auf sportschau.de habe ich nicht einen Satz von der DMS im Schwimmen gelesen. Ja, also dafür kann es ja, also für bundesweites Interesse kann es ja nicht interessant sein, um das mal zugespitzt zu sagen. Und ein bundesweiter Sponsor, der richtig viel Kohle da reingibt, wird es auch nicht haben. Und dann ist am Ende die Frage, ist es das Prestigeprojekt des Präsidiums des Vereins, wo man einfach sagt, okay, ich bin jetzt hier Mäzen in meinem Verein und habe ein bisschen Kohle und möchte, weiß nicht wohin damit, und kaufe mir dafür 9 oder 15, wenn ich Herren- und Damenteam habe, Sportlerinnen und Sportler ein. Oder ist es was, wo ich auch irgendwie einen Benefit draus sehe? Und das fände ich halt super spannend, wenn, wenn sich jemand dazu berufen fühlt, uns da Auskunft zu geben.
Wenn ihr das so machen könnt, dann die E-Mail steht euch immer offen, andre@swimcast.de. Dort ist das Postfach leer. Also es hat noch reichlich, es hat noch Speicherplatz, könnt ihr hinschreiben. was ich gerade sehe, also ich finde spannend, wie wir uns entwickeln von einem zu alles doof, was zumindest so in meinem Kopf war, zu einem, na okay, wie können wir das denn vielleicht auch nutzen und gestalten und was sind die Vorteile davon, weil jetzt, wo du sagst, für 100 Euro mehr würden sie vielleicht woanders starten, bewegen wir uns ja wieder in die Richtung Profi, bezahlt werden für das, was du machst, für das, wofür du tagtäglich trainierst und so weiter und so fort, und ob vielleicht diese Debatte manchmal auch daher rührt, dass ich als Vereinssportler, ich kriege jetzt keine 500 Euro Antrittsgage, um nur eine Zahl zu nennen, die völlig aus der Luft gegriffen ist, dafür, dass ich bei der DMS starte. Und jemand anders schon. Würde ich auch nehmen. Also würde ich auch gerne mitnehmen, auch wenn das der gleiche Verein ist, für den ich immer unterwegs bin. Vielleicht auch daher so ein bisschen getrieben, ohne da jetzt jemandem das unterstellen zu wollen. Ja, und dann, ne, mit all den Konsequenzen, die du sagst, es wird möglicherweise attraktiver für Sponsoren und so weiter und so fort, ne, hochqualitativer Sport, lockt dann auch wieder Geldgeber an, weil es ein Image hat und sich gut transportieren und verkaufen lässt, ja.
Ja, und dann haben wir, also theoretisch hätten wir den unschätzbaren Vorteil der DMS, dass das ein Format ist, was sich gut abbilden lässt. Also es sind ja jetzt nicht 20 Läufe, 100 Kraul, wo alle irgendwie zwischen 57 und 59 Sekunden schwimmen und wo quasi ja die gleiche Bewegungsgeschwindigkeit ist und das quasi wie so ein Standbild wirkt, ja, und sondern wir haben alle 3 bis 5 Minuten, mal abgesehen von den langen Strecken, jetzt eine andere Strecke. Wir haben einen Mix zwischen männlichem Sport, weiblichem Sport. Also in den aktuellen Zeitgeist würde das ja total reinpassen, das abzubilden. Okay, für ein Fernsehformat müsste man es wahrscheinlich noch mal ein bisschen deutlich stärker komprimieren, aber wenn wir wirklich hohes Niveau hätten, dann wäre das auf jeden Fall ein deutlich attraktiveres TV-Format als eine deutsche Meisterschaft oder eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft oder sonst irgendwas, was wofür ARD und ZDF Rechte haben. Und für YouTube oder andere Kanäle, wo das ja vielleicht schon offen ist oder wofür man das öffnen könnte, wäre das ja durchaus ein Format, wo man dann auch Leute ansprechen könnte und wo sich dann Sponsoren auch präsentieren können. Und dann hätten wir das wirklich auf einem hohen Niveau. Und dann müssten wir wahrscheinlich eher diskutieren, ist es gerechtfertigt, dass ausländische Sportler mit Geld gelockt werden und die deutschen Sportler vielleicht unentgeltlich bei ihren Vereinen schwimmen, weil sie das aus Herzblut machen und die anderen machen das halt aus finanziellen Gründen. Dann haben wir eine andere Diskussion mit den gleichen Kontrahenten, die sozusagen gegeneinander antreten, deutscher Nachwuchs versus internationale Sportlerinnen und Sportler. Aber ja, grundsätzlich fände ich, wäre das gut, und finde ich, ist ja auch, oder soll ja auch Sinn unserer Diskussion sein, dass wir jetzt nicht hier drüber herranten, wie scheiße die einen oder wie blöd die anderen sind, sondern zu gucken, wie man das Format vielleicht weiterentwickeln kann oder dazu führen kann, dass das für alle attraktiver, besser, wie auch immer wird.
Das fände ich absolut. Ich finde das auch ein hochattraktives Format und finde auch sehr schade, dass das so nischig daherkommt und so gar keine Beachtung außerhalb findet. Da bin ich voll bei dir. Vor allen Dingen, weil sich das mit den Punkten so schön, wie so ein Spielverlauf, lässt sich aufskalieren und dann landest du am Ende halt bei 22, 23, 25.000 Punkten. So alles, da kann man auch schöne Diagramme machen, Einblendung, bliblub, und das Ganze kommentatorisch begleiten. Total super. Also da bin ich voll bei dir, weil es auch zeitlich bin ich genau auf deiner Wellenlänge. Wir waren noch bei dem Thema auch nochmal bei den Einzelmeisterschaften, und da finde ich nämlich auch also da frage ich jetzt mal dich ganz einfach, weißt du, wie mit ausländischen Sportlern bei nationalen Meisterschaften zum Beispiel in der Leichtathletik oder in anderen Einzelsportarten umgegangen wird?
Natürlich nicht. Also
Das ist unsere Expertise.
Ja, genau. Hier, ja. Nein, aber also Leichtathletik ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil Leichtathletik ja auch eine ganz gute TV-Präsenz mit ihren nationalen Meisterschaften immer hat. Und was ich da wahrnehme, ist es so, dass das nicht so stark ist. Also das, ich kann mich nicht erinnern, dass da mal ein internationales Starterfeld war, sondern dass das eine klassische deutsche Meisterschaft ist und du musst quasi ganzjährig bei deinem deutschen Verein unterwegs sein. Und ich glaube, selbst so Sportlerinnen und Sportler, die drüben am College sind, also wie so ein Leo Neugebauer oder so, der ist sicherlich einer der Prominentesten ist, taucht dann da gar nicht auf. Also das ist tatsächlich eine Meisterschaft von denjenigen, also da ist der Begriff deutsche Meisterschaft so definiert, dass das meiner Kenntnis nach diejenigen sind, die in Deutschland ganzjährig trainieren. Was aber vielleicht ein spannender Gedanke ist, ist ja, dass wir in der Leichtathletik ja einfach mehr internationale Wettkämpfe haben, also mit Diamond League und so, die dann auch ganzjährig stattfindet, dann hast du irgendwie so ein ISTAF. Also ich glaube, der Unterschied vom Schwimmen zu Leichtathletik, weil du das Beispiel gemacht hast, ist, glaube ich, dass die Wertigkeit der deutschen Meisterschaften im Schwimmen noch fast am höchsten ist in diesen großen olympischen Einzelsportarten. Klar, wenn du dem jetzt die Wertigkeit wegnimmst, dann kannst du den Laden wahrscheinlich direkt abschließen, aber es gibt quasi keine so eine richtige Wettkampfserie, wofür jetzt amerikanische Sportler oder australische Sportler irgendwie nach Europa kommen würden und man da eine große europäische Wettkampfserie macht, wie man das jetzt im Wintersport zum Beispiel hat oder wie man das auch in der Leichtathletik hat, sondern da gibt es halt den Weltcup und da gibt es gefühlt zwei Stationen auf jedem Kontinent und besonders attraktiv ist es, glaube ich, nicht für, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ob es finanziell attraktiv ist, aber irgendwie für drei Strecken nach Singapur und dann zwei Tage später irgendwie nach, keine Ahnung, in irgendeine chinesische Großstadt, von der noch niemand von uns gehört hat, zu kommen, ist halt so semi-attraktiv, würde ich mal sagen. Und wenn man das schaffen würde, so zum Beispiel Mare Nostrum oder was es da nicht alles für Touren gibt, die zu vergrößern und attraktiver zu machen, dass es sich auch lohnt, für Athletinnen und Athleten rüberzukommen und zu sagen, okay, wir kommen nicht nur für die WM nach Budapest, sondern wir kommen vielleicht schon 6 Wochen früher oder 8 Wochen früher und machen erst diese Wettkampfserie, dann gehen wir noch 4 Wochen ins Trainingslager oder 2 zur Vorbereitung, um die Leistung zuzuspitzen und dann fahren wir irgendwie nach Budapest zur Weltmeisterschaft oder nach wo auch immer hin, ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu anderen Sportarten.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja, mit den Wettkampftouren und die da so sind, mit den Einzelwettkämpfen, Sette Colli in Rom fällt mir da auf jeden Fall noch ein, was auch immer ein Wettkampf ist, der hohe internationale, starke internationale Konkurrenz anlockt. Adam Peaty versucht es ja auch mit dem AP-Race in London, das zu etablieren, also da gibt es durchaus Bestrebungen. In Deutschland, gebe ich dir recht, sind die deutschen Meisterschaften das, worauf sich alles fokussiert, ein anderes vergleichbares Meeting gibt es eigentlich nicht, die Burn and Swim Open vielleicht noch am Rande, die dann meistens noch 2 Wochen vorher stattfinden und auch zu einem Quali-Zeitraum zu irgendeinem internationalen Höhepunkt gehören. Aber was machst du jetzt mit diesen deutschen Meisterschaften, wenn du dort über die 100 Meter Brust einen Ukrainer als Ersten hast, der anschlägt? Oder ein Chet Le Clos über 200 Delfin oder Masnjari Wolf über 100 Meter Rücken, Beispielnamen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Sind das dann Also, das ist jetzt gar keine. Sind das deutsche Meister?
Ich finde
halt nicht.
Also sind die Sieger der deutschen Meisterschaften. Ob das deutsche Meister sind, das steht ja vielleicht nochmal auf dem anderen. Also deutsche Meister sind es auf jeden Fall nicht. Weil sie ja offensichtlich, also wenn sie einen deutschen Pass haben, sind sie aus meiner Sicht auch ein deutscher Meister, aber das ist vielleicht eine politisch andere Diskussion. Aber die Frage ist ja, also es gibt die heilige Kuh der deutschen Meisterschaft und wir projizieren auch sehr, sehr viel darauf. Du kannst dich an dem Tag qualifizieren und an keinem anderen so ungefähr. Also jetzt inzwischen gibt es ja auch einen Qualifikationszeitraum, aber wenn es jemanden gibt, der sich gerne schon in Luxemburg qualifizieren möchte, was ja traditionell, glaube ich, immer so Ende Januar stattfindet.
Auch ein schönes Meeting,
genau,
ja.
Weil da muss ich gerade dran denken, ob man jeden Monat ein so ein Meeting zusammenbekommen würde und dann sagen würde, man macht da so eine European Swim Tour draus und könnte dann anstatt einer Europameisterschaft als einem Wettkampf wie so eine Art Weltcup für oder so eine Art Europacup quasi draus machen, weil ich glaube, dass Amerikaner oder Australier hier rüberkommen, ist eher unrealistisch, aber irgendwie so, ja, so alle 2 bis 4 Wochen so einen Wettkampf zu machen, wo man dann Punkte sammeln könnte, fände ich eigentlich auch ein ganz spannendes Format auf einem Niveau von einem Luxemburg-Wettkampf, sage ich jetzt mal. Aber worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen, wir projizieren alles sehr, sehr stark darauf und haben das als diesen Wettkampf. Das ist halt das Konzept der Bundestrainer oder des Deutschen Schwimmverbandes oder wer auch immer. Und das nimmt natürlich auch einen gewissen Grad an Individualität in deinem Saisonverlauf und wie auch immer. Hat natürlich den Vorteil, dass deine besten Schwimmerinnen und Schwimmer in der Regel an diesem Wettkampf teilnehmen. Und dann kommen internationale Athletinnen und Athleten dazu. Und ja, also für mich persönlich wäre auch ein ukrainischer Schwimmer, der hier das ganze Jahr trainiert, ein guter Sieger für eine deutsche Meisterschaft. Ob das jetzt, wie gesagt, ob das jetzt der deutsche Meister ist, darüber können wir streiten. Aber wenn jetzt zum Beispiel Bayern München deutscher Meister wird, das sind wir bei diesem Mannschaft versus Einzelsport, dann ist es ja auch egal, ob Bayern München die deutsche Nationalmannschaft ist oder ob bei Bayern nur ein Spieler im Kader deutsch wäre. Ne?
Ja, aber da finde ich, das finde ich so spannend, weil da ist die Regelung relativ eindeutig. So, der Verein ist in Deutschland beheimatet und ist deswegen auch, kann er deutscher Meister werden. Im Schwimmen wiederum ist es dann so, dass zum Beispiel einen deutschen Staffelrekord kannst du nur als Verein aufstellen, wenn alle 4 Sportler, die dort starten oder 4 Sportlerinnen, deutsche Staatsbürger sind. Aqua Köln kann keinen deutschen Staffelrekord schwimmen, weil mindestens ein ausländischer Aktiver mit dabei ist. So, da ist es offensichtlich möglich zu sagen, okay, deutscher Rekord, musst du deutscher Staatsbürger sein. Bei einer deutschen Meisterschaft wiederum nicht. Und ich finde die Nomenklatur, die Benennung eigentlich ganz nett, die du gerade gemacht hast, ist der Sieger der deutschen Meisterschaften, aber nicht der deutsche Meister, weil er per Definition ja nicht deutscher Staatsbürger ist und dementsprechend auch nicht deutscher Meister, der schnellste Deutsche sein kann.
Genau, das, ja, das ist halt die Frage. So, also für mich persönlich bräuchte es keinen deutschen Meister, also keinen Deutschen, der deutscher Meister wird sozusagen, sondern das ist halt für mich persönlich völlig irrelevant. Sondern,
doch?
Ja, ich sage ja, dass es für mich persönlich völlig irrelevant ist, weil der beste Deutsche auf 100 Meter Kraul ist derjenige, der im Kalenderjahr 2024 der schnellste war. Ob der jetzt an diesem einen Tag, den wir für die deutsche Meisterschaft auserkoren haben, der schnellste war oder nicht, das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ja, also wenn wir zu den Swim and Fun Days fahren nach Essen, dann gewinnt die Swim and Fun Days derjenige, der am schnellsten an diesem Tag bei den Swim and Fun Days ist. Und wer bei den deutschen Meisterschaften der schnellste ist, der gewinnt halt das Rennen bei den deutschen Meisterschaften. Ja, und da ist mir scheißegal, ob der türkischstämmig oder polnischer Staatsbürger ist oder wie auch immer. Und zum Beispiel bei einem Chad Leclos haben wir ja auch die Frage, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren der schon in Deutschland ist oder seit wie vielen Jahren der hier trainiert. Theoretisch mit dem neuen Einbürgerungsgesetz könnte der wahrscheinlich jetzt einen deutschen Pass beantragen oder hat ihn vielleicht schon oder weiß ich nicht. Und hat am Ende einen deutschen Pass, startet aber nicht für die Nationalmannschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ist der dann deutscher Meister? Also diese Frage wird ja aufgrund des Passes nicht geklärt.
Naja, aber da bist du im Bereich einer Regel, die du ja irgendwie definieren musst und eine Definition benötigst, finde die da relativ einfach zu setzen und auch umzusetzen. Und der ist, doch, ich finde halt schon, du brauchst diese Meisterschaft schon alleine, um einen Ankerpunkt zu setzen, weil am Ende möchtest du dich gegen die Besten durchsetzen und der sportliche Wettbewerb lebt ja von dieser Spannungssituation, dass dort die 6 Schnellsten an diesem Tag auf dem Block stehen und ihre Leistung erbringen müssen. Das ist für mich eine Kernessenz von Sport, vom sportlichen Wettbewerb, dass du nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt, sondern am Tag X in der Lage sein musst, dich durchzusetzen und es dann auch den Titel Deutscher Meister und darf sich das oben auf den Briefkopf oder auf die Visitenkarte drucken. Finde ich völlig fein. Also das finde ich total wichtig und richtig. Das heißt nicht, dass er an dem Tag unbedingt der Schnellste sein muss, weil das ganze Ding offen ausgeschrieben ist und dann kommt irgendein Däne mit dazu und ist an dem Tag, hat er als erstes die Hand an der Anschlagmatte.
Ja, aber genau, das ist halt für mich der Punkt. Also ich finde, also Schwimmen hat, oder viele dieser Sportarten haben halt diesen klassischen Faktor, dass du an einem Tag derjenige sein musst, der das Ding gewinnt. Und dann bist du Olympiasieger, Olympiasiegerin oder was auch immer. Und in vielen anderen Sportarten gelingt es uns aber, oder gelingt es in anderen Verbänden, was Äquivalentes oder was Ähnliches zu finden, wo die Sportlerinnen und Sportler nachstreben. Jetzt vielleicht nicht nach dem Olympiasieg, aber zum Beispiel, ob du die Diamond League in der Leichtathletik gewinnst oder Weltmeister wirst, ist das eine ist finanziell attraktiver wahrscheinlich und das andere ist prestigeträchtig attraktiver. Und im Schwimmen, aus meinem Gefühl, gibt es eigentlich nichts außer nationale oder internationale Titel einzusammeln. Es gibt quasi keine finanziell attraktiven Ziele, die man sozusagen schafft.
Doch, das schon. Da möchte ich wirklich widersprechen. Und zwar ganz, ganz gezielt, weil du hast dort viel mehr, was du rausholst. Du hast diesen Moment des Sieges, du hast den Moment der Vermarktung, des Fotos, des Interviews, danach kommt der Zeitungsartikel. Das lässt sich alles viel besser realisieren und umsetzen, als wenn du sagst, okay, wer war in den letzten 12 Monaten dir die schnellste? Okay, du bist gerade deutscher Meister.
Achso, nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass es sozusagen im Schwimmen immer nur auf den einen Augenblick fokussiert ist. Und in anderen Sportarten gibt es Leistungen, die auf einen Augenblick fokussiert sind und andere Leistungen, die erstrebenswert sind, die sozusagen abbilden, wer über einen Zeitraum attraktiv war. Oder nicht attraktiv, sondern erfolgreich war. Es ist finanziell attraktiv, die Diamond League zu gewinnen. Da muss ich irgendwie 10-mal oder 15-mal irgendwie erfolgreich gewesen sein, vielleicht auch nur 8-mal. Und da habe ich quasi dieses Klassische, was ich aus den Mannschaftssportarten kenne. Ja, also da muss ich über 34 Spiele in der Bundesliga konstant sein. Und da ist auch egal, wenn ich am Tag X mal verliere und dann gibt es diesen Pokalwettbewerb, da muss ich am Tag X performen und da zählt auch nur der Tag X oder dann halt 6-7 Mal, je nachdem, in wie viele Runden ich komme. Und im Schwimmen, finde ich, hast du immer nur diese Fokussierung auf den einen Tag. Ob das nun gut ist oder schlecht ist, das lassen wir erstmal dahingestellt. Aber worauf wir ja so ein bisschen abzielen, war das Thema, inwieweit das ein deutsches oder ein internationaler Titel ist oder auch nicht. Und ich finde, wenn das die deutsche Meisterschaft ist, die so ausgeschrieben ist, dass da alle dran teilnehmen können, egal von woher du kommst, dann musst du es den Leuten auch ermöglichen, den Titel dort zu gewinnen, beziehungsweise das Ding zu gewinnen, wäre meine Auffassung. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist es halt die deutsche Meisterschaft für all diejenigen, die den Deutschen Schwimmverband international vertreten können. So, und diese Passdiskussion finde ich insofern schwierig, als dass, wenn ich jetzt sagen würde, ach, vielleicht hat Caleb Dressel ja eine deutsche Oma und dann schwimmt er halt 6-mal, hat einen deutschen Pass und dann fliegt er ein, weil er der beste Kumpel von irgendeinem Sportler ist, der gerade in den USA trainiert und kommt mit dem hier rüber, gewinnt 6 Titel und fliegt wieder zurück. Ja, schön, hat er einen deutschen Pass, aber hat trotzdem nichts für den deutschen Schwimmverband oder fürs deutsche Schwimmen getan. Und deswegen finde ich diese Passdiskussion manchmal ein bisschen schwierig.
Na, aber trotzdem hast du gerade selber die Einschränkung gemacht oder die Option aufgemacht. Ja, es ist ein Gewinn der Sportler, der den deutschen Schwimmverband repräsentieren könnte. Und mit dem deutschen Pass kannst du das. Das ist die Definition, die da ja drinsteckt jetzt mal.
Aber du kannst es halt auch nicht.
Weltverbandsregularien beiseite gepackt. Ja, du könntest das auch nicht, aber du könntest. Und deine Aussage war gerade, du könntest. Nicht du machst es, sondern du könntest. Du hast die Option, du hast die Möglichkeit dazu. Und also ich glaube, du kannst auch da mehrere Wege aufmachen. Also dann stellst du 2 auf Siegerpodest, den schnellsten Deutschen und den Sieger des Wettkampfes an dem Tag, wenn das vielleicht tatsächlich 2 verschiedene Personen sind. Aber dieser Titel Deutscher Meister macht ja auch was mit dir. Der ist ja auch eine Belohnung und den dort an einen Deutschen oder eine Deutsche zu vergeben, weil es der die schnellste Deutsche ist und nicht an einen ausländischen Staatsbürger, der dort mitmachen darf, der gewinnen darf, der darf auch alles tutti, möchte ich überhaupt nicht, überhaupt niemandem wegnehmen. Ich will auch nicht eine rein deutsche Veranstaltung da draus machen, weil ich glaube, da machen wir uns, niveautechnisch tun wir uns damit keinen Gefallen, sondern sollen von mir aus alle dort mitmachen und alles tutti. Aber dem Sportler am Ende des Jahres den Lohn für seinen Trainingsfleiß dafür zu geben, du hast andere richtige Punkte gesagt, aber diese deutsche Meisterschaft ist ja trotzdem essentiell, dass wir ein Problem haben, dass wir an anderen Highlight-Wettkämpfen oder keine Wettkampfserien haben, wo da nochmal Geld zu verdienen ist und die andersweitig attraktiv sind, ist ein anderes Thema. Aber an der Stelle, dass dort da, das möchte ich weder abschaffen noch irgendwie derartig verwässern, wie es jetzt gerade gelebt wird. Das ist so das, was mich da echt ein bisschen stört.
Ja, ich würde nochmal unterscheiden zwischen der DMS und der DKM oder der DM, haben wir ja, ich glaube, das verschwimmt.
Bin ich bei dir.
Genau, das verschwimmt, glaube ich, gerade auch so ein bisschen in unserer Diskussion. Ich glaube, bei DMS wird es ein bisschen schwieriger mit der Regulierung, weil da ist es halt so, dass wir da gewinnt halt die Mannschaft. Und da hast du ja eben schon ein paar Punkte genannt, dass am Ende die Mannschaft gewinnt und du die Mannschaft vermarktest und die Einzelsportler so ein bisschen hinten dran stehen. Und bei den Einzelwettkämpfen steht der Einzelathlet da. Und ich stelle mir halt, also ich wäre jetzt in der Rolle eines ausländischen Athleten. Der einzige Grund, warum ich mit zu einer deutschen Meisterschaft fahren wollen würde, wäre dann, wenn ich da nichts gewinnen kann, wäre ja irgendwie der, meine Freunde anzufeuern und vielleicht eine Staffel mitzuschwimmen, weil ich da vielleicht mitgewinnen darf oder so. Also ich frage mich halt, für wen soll das interessant sein, wenn ich da nichts gewinnen kann? Also am Ende machen wir ja Sport oder diejenigen, die Leistungssport machen, machen ja Leistungssport, um zu gewinnen. Und wenn ich nichts gewinnen kann, dann brauche ich auch nicht dahin fahren. Also ich würde ja auch nicht zu den Olympischen Spielen fahren, wenn ich da irgendwie nur zugucken kann. Oder ich würde vielleicht zu den Olympischen Spielen fahren, weil ich da zugucken kann. Aber wenn ich jetzt jeden Tag 2 bis 3 Mal trainieren würde und schon von Anfang an wüsste, dass ich, selbst wenn ich gewinnen würde, keine Medaille kriegen würde oder der Schnellste wäre, da keine Medaille kriegen würde, dann wäre das ja ein Wettkampf, der absurd wäre.
Das möchte ich ja auch gar nicht wegnehmen. Also ich finde es schön, dass du gerade die beiden Punkte nochmal auseinandergedröselt hast, weil beim Blick auf die Uhr sind wir bei 70 Minuten wieder angekommen. Und bei Weitem noch nicht am Ende, weil ich glaube, wir haben hier, also A, liegt es nicht in unserer Hand. Wir haben, glaube ich, echt gut dargelegt, wo die ganzen Probleme sind, hier Regularien zu definieren und dass es irgendeine Kröte dort zu schlucken gilt. Aber ich möchte ja gar nicht dafür sorgen, dass der nichts gewinnt. Er hat ja trotzdem das starke Teilnehmerfeld. Er kann trotzdem als Erster anschlagen. Er muss sich durchsetzen an dem Tag, kriegt von mir aus auch eine Goldmedaille, aber nicht den Titel Deutscher Meister, den es jetzt im Moment aber dafür gibt. Und das ist der Punkt, den ich da habe. Den möchte ich auseinanderdividieren und auseinanderklamüsern. Und zwar klar und deutlich, dass das auch irgendwo geregelt ist in der Ausschreibung, dass ich am Ende hingehen kann als SG Bayer oder als SG Essen oder als Neuköllner, als Hamburg, ist mir völlig egal, als Leipziger, Dresden, um mal ein paar andere zu nennen, und sagen kann, mein Sportler ist 5-mal deutscher Meister geworden und nicht 3-mal Vizemeister, 2-mal Meister, weil er 3-mal gegen, welchen Namen habe ich aufgeschrieben, ist egal, gegen jemand anders verloren hat, der gar nicht deutscher Meister ist. Das verkauft sich doch ganz anders und ist auch richtig. Also richtig, ich empfinde das als richtiger.
Ja, also ja, keine Frage. Also aus einem Vermarktungsblickwinkel sozusagen des Sportlers oder des Vereins würde ich dir nie widersprechen. Und es ist ja auch vollkommen legitim, das zu trennen und zu sagen, okay, wir machen eine Siegerehrung oder eine Veranstaltung, Siegerehrung ist wahrscheinlich das bessere Wort, wo man dann diejenigen, die den Deutschen Schwimmverband vertreten bei einer Meisterschaft, ehrt und diejenigen, die sozusagen alle teilgenommen haben, da eine Medaillenvergabe macht, kann man machen. Dann hat man einmal irgendwie die offenen deutschen Meisterschaften und einmal die geschlossenen deutschen Meisterschaften. Finde ich, ist eine super Lösung. Ich glaube, das, wo es dann wieder zum Problem wird, ist dann, wenn es um Platz 5, 6, 7, 8 geht, wenn wir die Finalplätze vergeben oder wenn es um auf hohem Niveau Wettkämpfe zu schwimmen geht. Brauchen wir Platz 5, 6, 7, 8 dieses, nächstes, übernächstes Jahr für irgendeine internationale Meisterschaft, dann wäre es super, wenn die auch ins Finale kommen würden und nicht 3, 4 internationale Athletinnen und Athleten. Oder wollen wir sagen, okay, ihr seid aktuell, seid ihr international nicht konkurrenzfähig, weil die 3, 4, 5 internationalen Athleten euch den Platz im Finale wegnehmen, deswegen nur B-Finale für euch. Und ich glaube, wenn wir in dieses Rabbit Hole tiefer reinkriechen, was wir gerade tun und vielleicht derzeit entsprechend nicht ganz so doll machen sollten, ist es schon so, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Und einen Nachsatz noch zu von vor, keine Ahnung, 10 Minuten inzwischen wahrscheinlich. Du hast richtigerweise mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich gesagt habe, für die Athletinnen und Athleten, die für Deutschland starten könnten, mit der Konjunktiv war aus meiner Sicht dafür bestimmt, dass ja nicht alle starten können, sondern nur die Top X und nicht, ob die 10, 15 oder 3 Pässe haben. Ne? Also klar, das wollte ich nur nochmal deutlich machen, dass es für mich darum geht, eine Gruppe an Athletinnen und Athleten gibt, die für Deutschland schwimmen und die Deutschland international vertreten. Und dann gibt es diejenigen, die in Deutschland schwimmen und andere Nationen vertreten. Und ich glaube, die müssen wir gut zusammenmischen. Und die dritte Gruppe, über die wir gesprochen haben, die nur für DMS, DM oder sonst wo einfliegen, das wäre aus meiner Sicht das, was wir ein bisschen unterbinden sollten oder das, was wir einschränken sollten. Aber die, die ganzjährig in Deutschland trainieren, die sollten wir in unsere Meisterschaften einbinden. Und da müssen wir gute Konzepte finden, wie wir denen vielleicht auch eine Medaille geben, sie aber dann vielleicht nicht den deutschen Meister nennen, sondern den Sieger der deutschen oder der Sieger der offenen deutschen Meisterschaft. Und der deutsche Meister ist dann halt derjenige, der Deutschland international vertritt.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Eine Sache möchte ich da nochmal betonen. Du hast, glaube ich, gesagt, wir müssen Regularien finden. Und das ist echt ein Punkt. Das ist, glaube ich, das, wo wir hier häufig hängen geblieben sind, dass wir uns um die grundsätzliche Frage sind wir uns, glaube ich, einig, aber wie das Ganze möglicherweise in Form zu gießen ist, mit all den Konsequenzen, die das hat, für Leute, zweite Staatsbürgerschaft, für Leute, die vielleicht eingebürgert worden sind und so weiter und so fort, das ist wirklich nicht einfach, das ist echt, echt schwer. Ich glaube, das ist deutlich geworden in der vergangenen etwas über einer Stunde, ganz, ganz knapp. Ja, war hitzig hinten raus und illustriert, glaube ich, echt gut. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und wird nicht das letzte Mal sein, dass es da zur Diskussion kam. Christoph, haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube, wir haben bestimmt was vergessen, aber ich glaube nichts, was jetzt essentiell ist. Ich würde mich, wie gesagt, gerade bei dem Thema extrem freuen, die Beweggründe derjenigen kennenzulernen, die vor allem Athletinnen und Athleten für einen speziellen Wettkampf, wie zum Beispiel die DMS, benötigen oder glauben zu benötigen. Das finde ich super spannend, weil es mir nicht darum geht, das zu bewerten, sondern weil es mein Interesse ist, das zu verstehen. Und dann kann man, glaube ich, auch nochmal ein Follow-up dazu machen. Und das wäre, glaube ich, für alle Seiten ganz spannend. Das wäre das Einzige, was für mich noch spannend wäre oder was ich gerne noch mitgeben würde.
Und wenn ihr nicht so gerne schreibt, sondern mehr redet, dann finden wir bestimmt auch Termin für einen Videocall zu dritt. Dann meldet euch gerne. Dann machen wir den Deckel drauf an der Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und entlasse dich. Du bist zum Abendessen verabredet jetzt. Von daher, lass
am
es dir
Nikolaus.
Schmecken. Am Nikolaus Abendessen, ja. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Und nächsten Monat geht's weiter. Ich habe schon ein Thema im Kopf, das verrate ich jetzt aber nicht.
Danke, André. Ich freue mich.
Bis dann. Ciao.